Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Starke Frauen, dem Podcast, der sich mit den inspirierendsten Frauen von damals und auch heute beschäftigt. An meiner Seite die wunderbare, großartige und großherzige Katrin Jakob.
Ach, das geht runter wie Öl. Und an meiner Seite die ebenso großartige und dazu noch inspirierende, fröhliche Kim Seidler. Der Tusch musste mal wieder sein. Kim, heute Folge 292. Wir nähern uns mit großen Schritten der 300. Kannst du es glauben?
So krass, wirklich nicht. Kannst du mich mal kurz zwicken?
Warte kurz. Ich versuch's mal mit der Kamera. Ja, aber unsere Frau der Woche, von der unter anderem das Zitat stammt, für eine funktionierende, gerechte und zukunftsfähige Gesellschaft braucht es die Beteiligung aller Geschlechter. Schon mal ein starkes Zitat, finde ich, unserer Frau der Woche, die wir schon länger auf dem Schirm hatten, aber nun aus gegebenem Anlass, leider einem traurigen, haben wir sie vorgezogen, denn sie ist vor ein paar Wochen gestorben und da haben wir mal wieder gemerkt, was diese Frau wirklich alles bewegt hat, ne?
Ja, also sie hat wirklich echte Zeichen gesetzt, also nicht nur ein Zeichen, sondern wirklich so viele Zeichen, unter anderem was ihren Kampf für Frauen angeht, aber auch mit ihrer Haltung zur Krankheit AIDS, vielmehr zum Umgang mit Menschen, die mit dem HIV-Virus infiziert beziehungsweise auch an AIDS erkrankten Menschen.
Ja, bei vielen ist sie aber vor allem bekannt, weil sie die erste Präsidentin des Deutschen Bundestages war. Aber auch sonst hat sie als Politikerin und Wissenschaftlerin viele Meilensteine gesetzt, auf die wir nun eingehen werden. Ihr wisst es bereits, die heutige Episode widmen wir der unvergessenen Rita Süssmuth.
Ja, ihr Leben ist ein faszinierendes Beispiel für Engagement und auch Durchhaltevermögen. Mhm. Ihre Karriere erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte und zeigt, wie eine Frau in der Politik in den 80ern, in den 90ern, ja, bis heute Einfluss nehmen und auch Veränderungen bewirken kann. Mhm. Aber lasst uns wie immer ganz von vorne starten. Katrin, magst du anfangen, wie immer in der Kindheit?
Na klar. Rita Süssmuth wird am 17. Februar 1937 als Rita Kikut in Wuppertal geboren, als zweites von insgesamt 5 Kindern. Ihr Vater ist Karl Kikut, der ist Rektor an einer Volksschule. Mit anderen Worten, Rita ist ein Lehrerkind, was ich natürlich sehr sympathisch finde. Die Mutter Hedwig arbeitet, muss da noch ein Ausrufezeichen hintersetzen, was damals natürlich recht ungewöhnlich war und ist oder zur damaligen Zeit. Und die arbeitet im elterlichen Uhren- und Schmuckgeschäft.
Hm, schau an. Mhm. Ja, Bildung ist den Eltern sehr wichtig. Klar, Lehrerhaushalt eben. Karl und Hedwig sind zudem gläubige Katholiken. In den Quellen, die wir gesichtet haben, wird das Elternhaus jedoch nicht als streng und konservativ dargestellt, sondern hier wird viel geredet und diskutiert. Die Eltern tauschen sich auch mit den Kindern aus.
Was jetzt nicht heißen soll, dass bei den Katholiken das nicht möglich war, aber manchmal dann doch eher, sagen, strengeres Regiment. Und ja, man könnte jetzt auch meinen, das klingt jetzt alles sehr, sehr fröhlich und bunt, wie die Kinder dann auch mal das Sagen haben und Fragen stellen dürfen. Aber man muss sich auch vor Augen führen. Wir sind am Ende der 30er Jahre und wie wir wissen, da begann der Zweite Weltkrieg, vielmehr am 1. September 1939. Und schon bald nach Ritas Geburt wird ihr Vater nach Wadersloh in Westfalen versetzt und dann 39 zur Wehrmacht eingezogen. Ritas frühen Jahre sind entsprechend geprägt vom Krieg. Die Schrecken dieser Zeit hinterlassen, wie bei vielen anderen natürlich auch, ihre tiefen Spuren. Aber sie machen Rita auch stark.
Karl Kikut wird im Herbst 1945 aus britischer Kriegsgefangenschaft nach Hause entlassen. Da ist Ritas Mutter seit Monaten schwer an Typhus erkrankt. Die Kinder werden von Nachbarn versorgt. Das wird auch nicht die letzte schwere Erkrankung der Mutter bleiben.
1948, 49, das ist also schon nach dem Krieg, wir springen jetzt ein bisschen, zieht die Familie nach Emsdetten. Die Mutter wird dort erneut schwer krank und ist ans Bett gefesselt und die Pflege übernehmen Rita und ihre Schwestern Ursula und Mechthild. Und ihr merkt, da ist Rita gerade mal 11, 12, so um den Dreh. Und die Nachkriegsjahre sind eben auch entsprechend nicht leicht. Ne? Ja. Aber trotz der Pflege der Mutter besucht Rita, und das ist für diese Zeit durchaus auch ungewöhnlich, das örtliche Gymnasium.
Mhm. Genau, ich hatte es ja auch eben gerade gesagt, den Eltern ist die Bildung der Kinder, egal ob Mädchen oder Junge, eben sehr wichtig. In einem Beitrag des Deutschlandfunk heißt es, dem Vater sei die Vorstellung, seine Mädchen würden nur heiraten, ein Graus. Sehr fortschrittlich für die damalige Zeit.
Total.
Und 1952 zieht die Familie wieder um nach Burg Steinfurt und Rita auf das neusprachliche Gymnasium in Rheine, wo sie 1956 ihr Abitur ablegt. Und noch ein privates Detail, auf ihrer Abi-Feier lernt sie ihren späteren Mann Hans Süßmuth kennen. Bis sie heiraten, werden aber noch einige Jahre vergehen.
Denn erstmal wird natürlich studiert. Rita zieht nach Münster, um dort Romanistik, Geschichte und Pädagogik zu studieren, mit dem Ziel, selbst Lehrerin zu werden. Doch sie entscheidet sich später um, geht in die Forschung und wird Erziehungswissenschaftlerin. Und an dieser Stelle passt, wie ich finde, ein ganz schönes Zitat aus dem Nachruf ihrer Partei, CDU. Zitat, bereits in frühen Jahren deutet sich an, da geht eine Frau einen selbstbestimmten Weg. Sie weiß, was sie vom Leben will und lässt sich nicht aufhalten.
Ja, 1958, 59 verbringt sie ein Studienjahr in Paris und verdient sich ihren Aufenthalt dort als Au-pair-Mädchen. Anschließend geht sie zurück nach Münster. Dort legt Rita 1961 ihr erstes Staatsexamen in den Fächern Französisch und Geschichte ab. Danach folgte ein Postgraduiertenstudium der Erziehungswissenschaft, Soziologie und Psychologie. Im Dezember 1964 promoviert sie. Der Titel ihrer Doktorarbeit: Studien zur Anthropologie des Kindes in der französischen Literatur der Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung François Mauriacs. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
Bestimmt. Also es ist immer so, wenn man, finde ich jedenfalls, wenn man Titel von Doktorarbeiten ansagen will, da muss man immer sehr tief Luft holen, weil diese Titel so lang sind. Also auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Zurück zu Rita. Im selben Jahr heiraten, also wir sind im Jahr 64, heiraten dann Rita und Hans. 3 Jahre später kommt Tochter Claudia zur Welt. Es bleibt bei dieser einen Tochter. Währenddessen hat sie eine Dozentenstelle, also Rita jetzt, an der Pädagogischen Hochschule Ruhr in Dortmund. Und 2 Jahre später wird sie zur ordentlichen Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Bochum berufen. Mehrfach muss sie sich übrigens dafür rechtfertigen, dass sie ihre Tochter in die Krippe gibt. Das gehe doch nicht. Mann, das ist ja wirklich unerhört. 1980 übernimmt Rita den Lehrstuhl für international vergleichende Erziehungswissenschaft an der Universität Dortmund. Und als Niedersachsen, also das Land Niedersachsen, 1982 das von Helga Wex angeregte Forschungsinstitut Frau und Gesellschaft in Hannover einrichtet, wird Rita dessen erste Direktorin.
Wow, das wusste ich auch nicht. 1982?
Yes.
Cool.
Aber wir gehen noch mal ein bisschen zurück, ne, weil wir jetzt sehr gesprungen sind, aber
Kommen wir langsam aber sicher zu ihrer politischen Karriere, die sie parallel zu ihrer Karriere als Wissenschaftlerin vorantreibt. So arbeitet Rita von 1971 bis 1985 bereits im Wissenschaftlichen Beirat für Familienfragen des Bundesfamilienministeriums mit. 1977 wurde sie zudem Mitglied in der dritten Familienberichtskommission. 1982 dann Mitglied des Bundesjugendkuratoriums. Und ein Jahr davor noch, also 1981, war sie bereits der CDU beigetreten.
Schon 2 Jahre später ist sie Vorsitzende des Bundesausschusses Familienpolitik der Partei. Und als Heiner Geißler, der als Reformer in der CDU gilt, und der 1985 sein Amt als Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit abgibt, schlägt er Rita Süssmuth als seine Nachfolgerin vor. Eine ziemlich steile Karriere und das als Seiteneinsteigerin, das muss man nochmal dazu sagen. Ne? Also von der Wissenschaft dann direkt irgendwie quer in die Politik. Auf der Webseite des Deutschen Bundestages findet sich ein Artikel auch mit dem Titel Rita Süssmuth, populäre Seiteneinsteigerin. Und darin heißt es, gerade ihr Quereinsteigerstatus und ihr Ansehen als Wissenschaftlerin machten sie populär. Aus Meinungsumfragen ging sie zeitweise sogar als beliebteste Politikerin des Landes hervor. Zitat Ende. Und manchmal denke ich dann, vielleicht ist es auch ganz gut, weil sie noch so noch nicht so verdorben ist, weil wenn man so lange in der Politik ist, dann nimmt man sich auch manchmal so die Sprache an. Vielleicht ist
das,
es wirklich
das
ganz.
Das nehmen dir jetzt, Katrin, aber alle Politiker da draußen sehr übel.
Aber das Liebe geht raus an die Leute, die sich das antun. Also wirklich, ja. Politiker möchte ich manchmal auch nicht sein, obwohl ich auch nicht bei weitem nicht mit allem einverstanden bin. Aber manchmal fehlt denen auch dann wirklich so eine Sprache, und ich will damit nur sagen,
ne? Ich weiß genau, was du meinst. Ja,
ja, genau.
Bei den Menschen, insbesondere bei den Frauen in der Bevölkerung, ist sie sehr beliebt, weil sie fortschrittlich denkt und agiert, weil sie sich insbesondere auch Frauenthemen widmet und sich Themen widmet wie Abtreibung, Gewalt in der Ehe, aber auch Homosexualität. Und das als Katholikin. Mhm. Das ist natürlich skandalös. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass ihr in der männerdominierten Bonner Republik der 80er Jahre ein ordentlicher Wind entgegenweht. Den Männern auch der eigenen Partei, dort gefällt ihr Auftreten, ihre Vorschläge, ihre Gegenrede natürlich überhaupt gar nicht. Mhm. Was ja auch nicht weiter verwunderlich ist, wenn ihr nochmal schauen wollt, wie es den ersten Frauen im Bundestag ging, schaut gern in die Dokumentation Die Unbeugsamen rein.
Ja, eine Dokumentation, die ich auch immer wieder und die wir auch schon mehrfach hier in unserem Podcast empfohlen haben, weil immer wieder beeindruckend und man kann es wirklich nicht oft genug sagen. Jedenfalls in dieser Doku kommt Rita auch vor Mona Neubauer, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie sowie stellvertretende Ministerpräsident des Landes NRW, jetzt schreibt zum Todestag von Rita auf ihrem Insta-Profil: Rita Süssmuth ist tot. Heute ist eine Unbeugsame gestorben. Mit ihrer Stimme für Toleranz, für Selbstbestimmung, für Frauen, für den Schutz von Minderheiten und unserer Demokratie war sie Pionierin und bis zuletzt immer hörbar und engagiert. Rita Süssmuth hat gezeigt, dass Haltung und Dialog kein Widerspruch sind. Ihr Einsatz war mutig, klug und oft seiner Zeit voraus. Sie hat gestritten, ohne zu spalten, und Verantwortung übernommen, wenn es unbequem wurde. Ihr Wirken reicht weit über Parteigrenzen hinaus. Also das ist, wenn man so Nachrufe von Rita Süssmuth hört, ist das Tenor, ne, dass diese Frau wirklich eine Unbeugsame war und sich auch trotz Parteibuch, was ja zum Teil sehr konservativ ist, da nicht den Mund hat verbieten lassen. So, was hat sie für Frauen erstritten?
Was so aber in mir nachklingt, ist dieses, sie hat gestritten, ohne zu spalten und Verantwortung übernommen, wenn es unbequem wurde, ne?
Ja.
Also macht mir Gänsehaut. Ganz, ganz
und,
toll.
Und auch mit einer Ruhe. Manchmal erinnert sie mich tatsächlich an Lore Maria Peschel-Gutzeit, weißt du?
Ich wusste, dass du das jetzt sagst.
Oder? Also dieses Ruhigbleiben. Man muss gute Argumente haben, überzeug mich, bleib ruhig, werd nicht laut. Ich hatte das Gefühl, Rita Süssmuth war trotzdem jemand mit einer sehr starken Stimme, aber mit einer unglaublichen Ruhe, einer Contenance. Also das fand ich schon beeindruckend. So, was hat sie für Frauen erstritten? Gehen wir da nochmal genauer drauf ein. Und ich springe nochmal in das Jahr 1986. Da erwirkt sie, Achtung, musste ich auch so lachen, die Umbenennung, was heißt lachen? Also ein bisschen in sarkastisches Lachen. Die Umbenennung des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit in Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, weil die Frauen nämlich bisher nirgendwo zur Sprache kamen, und setzt ein Jahr später die Übertragung verschiedener Zuständigkeiten, unter anderem den Mutterschutz und die Gleichberechtigung aus anderen Ministerien, an ihr Haus durch. Also, sie hat die Frauenthemen zu sich geholt, ne? Und da nochmal, ja, sorry, jetzt kommst du,
ja, nee, weil alles super. Ich finde das ja gut, ne? Also, dass wir das auch nochmal übertragen und nochmal verständlich machen.
Ja.
Und auch selber uns bewusst machen. Und genau, da muss ich nämlich nochmal kurz einen Sprung ins Hier und Jetzt machen. Denn als die Trump-Administration letztes Jahr den Begriff Frauen aus der öffentlichen Amtssprache streichen ließ, also wer es jetzt bis jetzt noch nicht mitgekriegt hat, gerne nochmal nachrecherchieren. Mhm. Und die US-Botschaften europäische Unternehmen aufforderten, auf Gleichstellung und Diversität in ihren Strategien zu verzichten. Da gab es erheblichen Widerstand. Und in einem Beitrag des Deutschlandfunk heißt es, Zitat, mehrere Frauenverbände und andere Organisationen warnen die wohl künftige Bundesregierung aus Union und SPD, das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend umzubenennen und die entsprechenden Referate zu schrumpfen. Das sende ein falsches Signal, heißt es in einem offenen Brief an die Parteivorsitzenden. Zitat Ende. Und Rita hat den Brief natürlich auch unterzeichnet. Sie warnte zusammen mit mehreren Verbänden vor einem Eingriff in zentrale Frauenrechte.
Und wie haben Sie das Ministerium das übrigens die längste Buchstabenreihe hat, genannt? Okay. Es ist das BMBFSFJ, Bundesministerium für Familie, für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, prioritär natürlich angeordnet. Boah, das macht mich immer wieder so wütend, dass alles in einen Topf, ne? Und die Bildung jetzt auch, es wird immer mehr. Naja, aber gut, zurück zu Rita und in die 80er Jahre. Rita setzt sich für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. 1985 werden noch die unter Heiner Geißler erarbeiteten Gesetze über Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub verabschiedet. Auch geil, Urlaub, ne? Naja. Durch die erstmals Mütter und Väter einen Anspruch auf Erziehungsgeld haben. Sie setzt sich anschließend für die Anerkennung von Kindererziehungszeiten, also das sogenannte Babyjahr, in der Rentenversicherung ein, sowie für eine deutliche Anhebung des steuerlichen Kinderfreibetrags. Und last not least, wir alle wissen, dass die Vergewaltigung in der Ehe skandalöserweise ja erst 1997, Achtung, ich sag's nochmal, es wurde 1997 erst illegal. Da war Rita Süssmuth zwar mittlerweile keine Ministerin mehr, aber bereits 9 Jahre zuvor hatte sie gemeinsam mit dem damaligen Justizminister Hans Engelhardt von der FDP an einem sogenannten Referentenentwurf zur Änderung des Sexualstrafrechts gearbeitet, mit dem Anliegen, die Vergewaltigung in der Ehe dort zu verankern und damit strafbar zu machen. Das war sie nämlich nicht. Rita war mit ihren Forderungen den Frauenverbänden sehr, sehr entgegengekommen, aber auch, weil sie überzeugt davon war. Allerdings hatte der Justizminister am Ende eine sehr deutliche Handschrift eingebracht und ließ über seinen Pressesprecher verlauten, es handle sich um einen Kompromiss, haha. Am Ende stellten sich jedoch die Unionsmänner quer und die CDU-Frauen wollten dann Überzeugungsarbeit leisten. Das heißt, dieser Referentenentwurf ging nicht durch und es dauerte dann 9 weitere Jahre, eben bis 1997. Zitat aus einem Papier des Deutschen Bundestages aus dem Jahr 2008. Mit dem 33. Strafrechtsänderungsgesetz wurde das Merkmal außerehelich aus dem Tatbestand der Vergewaltigung, Paragraph 177 Strafgesetzbuch, gestrichen, sodass seitdem auch die eheliche Vergewaltigung als ein Verbrechen geahndet wird. Zitat Ende.
Das muss ich erst mal sacken lassen, ne? Mhm. Es ist wirklich alles nicht so lange her.
Ja.
Noch stärker jedoch als die Frauen- und Familienpolitik wird aber die Gesundheitspolitik zum beherrschenden Thema ihrer Tätigkeit als Bundesministerin. Und wir müssen nochmal darauf hinweisen, Rita Süssmuth war nur 3 Jahre in diesem Amt. In ihrer Amtszeit fällt übrigens auch der Reaktorunfall in Tschernobyl am 26. April 1986.
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern und die Welt war wirklich in Aufruhr und ich war noch Kind. Ich war, jetzt muss ich kurz nachrechnen, ich war 8 Jahre alt. Aber ich weiß noch, was das auch in meiner Familie und natürlich so in der Schule ausgelöst hat. Ne? Große Angst vor der sogenannten Wolke und den Schäden für Natur, Umwelt und natürlich auch unsere Gesundheit.
Absolut. Absolut. Ich war jetzt nur 3 Jahre alt, aber ich kann mich trotzdem noch sehr gut an die ganzen Diskussionen in der Nachfolgezeit erinnern. Darf man jetzt Pilze essen oder nicht? Sind die verstrahlt oder nicht? Ne? Mhm. Ja, genau. So, also unter Ritas Leitung war das Bundesgesundheitsministerium natürlich über Nacht im Zentrum des öffentlichen Interesses. Rita ruft erstmal in die Strahlenschutzkommission der Bundesregierung zusammen und lässt sich über diese Auswirkungen der Katastrophe umfassend informieren, wie eine Wissenschaftlerin. Mhm. Aber nicht nur das. Auf der Seite der Konrad-Adenauer-Stiftung heißt es, Zitat, in einer einmaligen Aktion werden wenig später alle Haushalte über die Gefahren erhöhter Strahlenwerte aufgeklärt. Mit anderen Worten, Aufklärung hilft gegen Angst.
Und genau das tut sie auch bei einem ihrer Herzensthemen, nämlich dem Kampf gegen die Immunschwächekrankheit AIDS und gegen die Diskriminierung der Erkrankten. Vielleicht nochmal kurz, was ist AIDS eigentlich oder wofür steht die Abkürzung? Ich musste nämlich auch nochmal nachgucken. Man denkt immer, ja, kennt man. Mhm. Aber AIDS steht für Acquired Immune Deficiency Syndrome und bedeutet so viel wie erworbenes Immunschwäche-Syndrom. Ausgelöst wird es durch eine Infektion mit dem HIV-Virus, das bestimmte Zellen der Immunabwehr schädigt oder zerstört. Das macht den Körper anfällig für Erkrankungen, die bei nicht infizierten Menschen in der Regel unproblematisch verlaufen. Unbehandelt kann eine HIV-Infektion zu AIDS führen. Wann wurde das erstmals diagnostiziert? Das war schon 1981, also erstmals diagnostiziert. Mhm. Das haben US-amerikanische Ärzte, ich glaube, es war in San Francisco, aber verbreitet hatte sich das Virus vermutlich schon sehr, sehr viel früher unerkannt. Die Fälle, die dort diagnostiziert wurden, betrafen vor allem junge homosexuelle Männer. Und ein Jahr später wurden die ersten Fälle in Deutschland bekannt. Und an dieser Stelle muss ich nochmal dringend einen ganz, ganz großartigen Podcast empfehlen. Der heißt I Will Survive, der Kampf gegen die AIDS-Krise. Wirklich ein unglaublich berührender, aber vor allem interessanter Zeitzeugenbericht. Und natürlich kommt auch Rita Süssmuth darin vor. Packen wir euch in die Shownotes.
Ja, richtig toll. Danke für den Tipp. 1985, als Rita ins Amt kam, spielte das erst keine große Rolle. Doch auf einmal wurden Politik und Gesellschaft von der tödlichen Infektion förmlich überrollt, wie sie sagte. Und zunächst ist das Ministerium selbst auch total überfordert. In einem Interview mit dem Autor Martin Reichert für das Buch »Die Kapsel – AIDS in der Bundesrepublik« gesteht sie: Ich war ahnungslos. Als ich das erste Mal mit AIDS konfrontiert wurde, auf gesichertes Wissen, ja, konnte ich mich nicht stützen. Gleichzeitig war klar, dass wir etwas tun mussten. Und so machte sie das, was sie auch bei der Reaktorkatastrophe tat. Sie lässt sich selbst und ihr Ministerium umfassend aufklären und dann die Bevölkerung mit einer intensiven Aufklärungskampagne zum Gebrauch von Kondomen. Vielleicht könnt ihr euch auch noch daran erinnern, der Komiker Ingolf Lück schreitet durch den Supermarkt, nimmt verstohlen Kondome aus dem Regal, hofft, dass er beim Bezahlvorgang kein großes Aufhebens macht und was passiert? Die Kassiererin, gespielt von Hella von Sinn, by the way, weiß den Preis nicht und ruft durch den ganzen Laden in Richtung ihrer Kollegin: Tina, was kosten die Kondome? Stille. Anstatt Tina antwortet eine junge Dame: 3,99. Eine ältere Dame widerspricht und sagt: Nein, 2,99. Die sind im Sonderangebot, und lächelt den peinlich berührten Ingolf an. Ja, wir verlinken euch den Beitrag, kann man nämlich auf YouTube noch sehen. Ja. Auf jeden Fall war das ziemlich lustig, ja.
Das gehörte zu der Kampagne und war sogar ein TV-Spot oder nur ein Kinospot, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich habe ihn mir auch nochmal angeguckt und musste sehr lachen. Also es war vor allem diese ältere Dame, die so ganz entrüstet sagt: So, ich bitte Sie, das soll in so einem Sonderangebot. gehabt. Naja, Rita und ihr Ministerium geben nicht nur erhebliche Mittel in die Aufklärungskampagne, zu der eben dieser Spot auch gehörte, sondern auch Mittel in die AIDS-Forschung. Die werden erhöht. Was aber besonders bemerkenswert ist, Rita Süssmuth zeigt als Politikerin auch ein Gesicht der Menschlichkeit. Sie setzt sich vehement dafür ein, die Betroffenen nicht auszugrenzen. Von ihr stammen die berühmten Worte: Es kann doch nicht sein, dass wir die Menschen bekämpfen und nicht die Krankheit. Und so war sie halt, ne? Ja. Sie erteilt Forderungen nach einer Meldepflicht für AIDS-Kranke, eine klare Absage. Peter Gauweiler, der damalige bayerische Staatssekretär, hatte sogar Zwangstests für Homosexuelle gefordert. Also wirklich unvorstellbar. Diese zum Teil von konservativen Kreisen in der Politik vorangetriebene Stigmatisierung der Erkrankten. Mhm. Also wirklich schlimm. 1987 initiiert sie, Rita Süssmuth, die Gründung der Nationalen AIDS-Stiftung, die später mit der Deutschen AIDS-Stiftung fusioniert. Und überhaupt, wir verlinken euch einmal die Infoseite des BMBFSFJ. Zum Stand der Forschung, Ansteckung, Behandlung etc. Und natürlich einmal den Link zur Deutschen AIDS-Hilfe, der Ordnung halber, in den Shownotes.
Sehr gut. Ja, nicht nur beim Thema AIDS gerät Rita mit ihrer Haltung mit konservativen Teilen der Union und der katholischen Kirche immer mal wieder
aneinander.
Ja. Aneinander, ne? Im Übrigen ist Rita Süssmuth zu der Zeit Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und von 1980 bis 1985 sogar Vizepräsidentin des Familienbundes der deutschen Katholiken, kurz FDK. Also eine richtig krasse Netzwerkerin, würde ich mal sagen. Auch beim Thema Abtreibung, das bis heute in konservativen Kreisen und in der katholischen Kirche sowieso ein Riesenthema ist, hat sie eine klare Haltung, nämlich der Schutz der Mutter. Nicht verwunderlich also, dass Rita 1988 auch heftig angegangen wird, als sie einen neuen Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Paragraph 218 Strafgesetzbuch Kritik übt. Bis heute ein Aufregerthema und man kann es nicht oft genug betonen, Abtreibung bleibt echt immer noch illegal in Deutschland, beziehungsweise ist nur unter Auflagen erlaubt. Dass die Abtreibung unter gewissen Auflagen möglich ist, dazu hat Rita Süssmuth maßgeblich beigetragen. Ich zitiere aus einem Taz-Artikel von 1990. Ziel der obligatorischen Beratung müsse es sein, den Konflikt zwischen dem Lebensrecht des ungeborenen Kindes und den Bedrängnissen der Frau deutlich zu machen. Den Gewissensentscheid kann ihr niemand abnehmen. Sie ist Hauptbetroffene und sollte nach Beratung mit Dritten auch die persönliche Verantwortung tragen und die Entscheidung treffen. Unterstrich Süssmuth.
Krass. Wie immer lerne ich so viel in diesem Podcast. Aber lass uns nochmal zurück in die 80er Jahre gehen. Sorry für die vielen Sprünge, aber manchmal gibt es auch einfach thematisch sinnvolle Bezüge. Denn vor der Wende passieren ja noch ein paar entscheidende Dinge. Also, ne? Rita wird am 7. Juni 1986 zur neuen Vorsitzenden der sogenannten Frauenunion gewählt, die sie bis 2001 führt. Im Januar 87 wird sie über den Wahlkreis Göttingen in den Deutschen Bundestag gewählt. Auch bei den Bundestagswahlen 1990 und 94 erringt sie in ihrem Wahlkreis das Direktmandat. Aber das Größte steht ihr noch bevor, und zwar der Wechsel ins zweithöchste Staatsamt im Jahr 1988. Das kam ein wenig überraschend, muss man sagen. Und schuld daran ist eine, Zitat, missverständlich vorgetragene Rede des damaligen Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger anlässlich des 50. Jahrestags der Reichspogromnacht am 9. November 1988. Jenninger tritt zurück und Bundeskanzler Kohl, dem Rita Süssmuth sowieso stets ein Dorn im Auge war, wird die ihm unliebsame Parteigenossin los, indem er sie zur Bundestagspräsidentin macht und sie schön weglobt.
Aha, okay.
Rita hat eigentlich keine andere Wahl, also stimmt sie widerstrebend zu. Aber sie ist auch damit die erste Frau in diesem Amt, dass sie bis zur Abwahl der Kohl-Regierung 1998 innehat. Nur die CDU-Politiker Eugen Gerstenmaier und Norbert Lammert saßen länger auf dem Präsidentenstuhl.
Das finde ich ja jetzt super spannend. Mhm. Okay, das wusste ich auch nicht. Am 25. November 1988 wird Rita Süssmuth also mit großer Mehrheit zur neuen Präsidentin des Deutschen Bundestags gewählt. Und natürlich wäre sie lieber Ministerin geworden, aber sie arbeitet sich schnell ein und findet schon bald Gefallen an ihrer neuen Aufgabe. Sie will mitgestalten und auch hier Stellung beziehen und das in einem eigentlich ja eher repräsentativ gedachten Amt. So setzt sie sich beispielsweise für eine Reform der Parlamentsarbeit sowie für die Verkleinerung des Bundestags ein, der für sie, Zitat, die Werkstatt der Demokratie sei.
Mitgestalten ist gut, aber sie ist auch bereit zu kämpfen. Nach der Wiedervereinigung spricht sie sich für eine Anpassung des Paragraphen 218 Strafgesetzbuch gemäß der bislang in der DDR gültigen Fristenlösung aus, vielmehr für einen Kompromiss beider Gesetzestexte zwischen Ost und West. Es überrascht nicht, dass natürlich die katholische Kirche und Teile der CDU not amused sind. Ein weiterer Streitpunkt ist die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als deutsch-polnische Grenze, die schon vor Wiedervereinigung bei vertriebenen Verbänden heftigen Widerstand hervorruft und für die sie sich ausgesprochen hatte.
Aha, okay.
Rita also für die Grenze. Wind. Für die Grenze.
Ja. So. Ja. Rita macht Wind und setzt in diesem Amt Zeichen. Und sie wird belohnt. Am 3. Dezember 1990 wird sie als Bundestagspräsidentin im diesmal vereinigten Deutschland wiedergewählt. Sie ist und bleibt eine der beliebtesten PolitikerInnen. Selbst eine Dienstwagenaffäre im März 1991, in die Ritas Ehemann Hans verwickelt ist und die für negative Schlagzeilen sorgt, schadet ihrem Ansehen wenig. Das hatten sich ihre Feinde, die sie natürlich gern hätten fallen sehen, nicht gedacht. Also die haben gedacht, das spielen wir jetzt und dann ist sie weg vom Fenster. Der Spiegel schrieb damals, voll unverhohlener Schadenfreude zogen die Feinde von Lovely Rita in CDU und speziell CSU über den gerupften Engel her. Gezielt gestreute Gerüchte sollten der verhassten Streiterin für Frauenrechte, liberale Abtreibungsregeln und eine gemäßigte AIDS-Politik endgültig den Rest geben. Zitat Ende. Sie bot sogar an, zurückzutreten, aber Helmut Kohl hat ihr wohl abgeraten, zumal ja auch formal falsch nichts gelaufen ist. Rita bleibt.
Übrigens, Lovely Rita ist in der Tat ein von den Medien viel genutzter Spitzname für Rita Süssmuth, der mit Sicherheit auch eine Anspielung auf den Beatles-Song war, in der Rita eine Parkwächterin war, die eben für das Gesetz stand und trotzdem eben sehr bezaubernd war. Naja. Anyway, zurück zu Helmut und der CDU. Rita Süssmuth und die CDU. Ohnehin ein schwieriges Thema. In ihrer eigenen Partei ist sie ja nie ganz unumstritten und auch Helmut Kohl und sie werden nie richtige Freunde. Ich wundert mich ehrlich gesagt, dass er ihr von einem Rücktritt abrät, aber vielleicht hat er sie da in sicherem Abstand. Deswegen gesagt, nee, komm, bleib du mal, wo du bist. Auf dem CDU-Parteitag in Bremen 1989 hatte sie zusammen mit Heiner Geißler, Kurt Biedenkopf und Lothar Späth für die Ablösung Kohls als Parteivorsitzender plädiert und gar die Trennung der Ämter Bundeskanzler und Parteivorsitzender befürwortet. Eieiei.
Hey. Oh la la. Also wir können jetzt noch auf viele weitere Hühnchenrupfen-Geschichten eingehen, die sie mit ihrer eigenen Partei ja rupft, ne? Die Hühnchen geben euch aber nur ein paar jetzt davon mit. Also beispielsweise spricht sie sich 1991 gegen die von der Bundesregierung geplante Änderungen des Grundrechts auf Asyl aus. 1993 kritisiert sie Äußerungen von Steffen Heitmann, den Bundeskanzler Kohl für das Amt des Bundespräsidenten vorschlägt. Und 1995 ist Rita gegen die Pläne der Bundesregierung, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu reduzieren. Und sie äußert Bedenken, den Kündigungsschutz zu lockern. Und dem Ganzen wollen wir natürlich auch noch die Kirsche aufsetzen. 1996 fordert sie auf dem CDU-Parteitag in Hannover die Einführung einer Frauenquote in der Partei. Oh, Rita, du fehlst wirklich. Was meinst du, Katrin? Welche Partei hat derzeit den höchsten Frauenanteil, wenn wir schon gerade dabei sind, bei den Mitgliedern?
Ja, also ich würde vermuten, es ist nicht die CDU. Und ich glaube, es liegt irgendwie nahe, dass es die Grünen sind, oder?
Ja, beides ist korrekt. Ich habe jetzt, die Zahlen von Statista von 2024 vorliegen und demnach sind die Grünen fast gleichberechtigt. Die CDU ist immer noch besser als die CSU, also CDU mit 26,6% und CSU knapp über 22%.
Puh, naja, also eine Frauenquote gibt es leider offenbar bis heute die in der CDU. Es sei denn, ein Viertel ist okay für die Union? Man weiß es nicht. Ich kann ja Friedrich Merz mal fragen. Aber man muss sagen, trotz dieser Auseinandersetzung bleibt Rita Süssmuth eine sehr beliebte und populäre Bundestagspräsidentin und sie bleibt im Amt. Nach der Bundestagswahl 94 wird sie im November 94 erneut mit großer Mehrheit wieder zur Parlamentspräsidentin gewählt. Und in ihrer letzten Amtszeit beschäftigt sie sich vor allem mit dem Umzug des Parlaments von Bonn nach Berlin und dem Umbau des Reichstagsgebäudes. Eigentlich hatte sie zwar dafür gestimmt, in Bonn zu bleiben, aber wo dann schon mal es nach Berlin geht, macht sie eben das Beste draus. Und sie hat sogar einen großen Anteil an der Ausgestaltung des Plenarsaals im alten Reichstag.
Aha. 1998 verliert die Union bei der Bundestagswahl, was auch gleichzeitig das Ende ihrer Amtszeit bedeutet. Vielleicht mal kurz zusammengefasst, was alles in ihre zehnjährige Amtszeit fällt. Da führt zum Beispiel Wikipedia als Orientierungsquelle Folgendes auf: die Wende und friedliche Revolution in der DDR, der Fall der Mauer, die Öffnung des Eisernen Vorhangs, das Ende des Ostblocks, die Auflösung des Warschauer Pakts, der 2+4-Vertrag, also der Vertrag zwischen DDR, BRD und den Siegermächten, der den Weg für die Wiedervereinigung frei machte. Natürlich die Wiedervereinigung, dann der Zerfall der Sowjetunion und der Abzug der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet der DDR. Also ruhig war die Amtszeit definitiv nicht. Eine ganze Menge.
Auf keinen Fall.
Und dem Parlament gehört Rita Süssmuth zwar weiterhin als Abgeordnete an, aber auf dem CDU-Parteitag im November 1998 in Bonn verzichtet sie auf eine erneute Kandidatur als stellvertretende Parteivorsitzende, denn sie findet, jetzt dürfen die Jüngeren mal ran. Eigentlich doch auch ein guter Zeitpunkt, sich ein bisschen zurückzulehnen. Aber wer das denkt, kennt Rita einfach schlecht. Im September 2000 übernimmt sie den Vorsitz der von Bundeskanzler Gerhard Schröder einberufenen Zuwanderungskommission, die parteiübergreifend Vorschläge zur Neuregelung der Ausländerpolitik erarbeiten soll. Witzig nur, dass ihre eigene Partei nicht mit der Kommission zusammenarbeiten möchte. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass der von Zitat der Süssmuth-Kommission 2001 vorgelegte Bericht bei Teilen der Unionsparteien auf Ablehnung stößt.
Was nach 2001 passierte, was Rita leistete, wofür sie sich engagierte und einsetzte, wofür sie stritt und den Mund aufmachte, liest sich als eine beeindruckende Liste einer Frau, die wahrlich stark war, beeindruckend und inspirierend, muss ich sagen. Es würde den Rahmen an dieser Stelle sprengen, aber wir möchten euch einladen, selbst noch ein bisschen zu recherchieren. Die Liste der Ehrungen, Publikationen und Mitgliedschaften ist endlos. Unglaublich, wie aktiv sie noch bis ins hohe Alter war. Und auch sie blieb ihrer Partei verbunden, mit der sie dann hier und da doch ein paar Querelchen hatte.
Ein paar Hütchen gerupft hat.
Ich habe auch noch ganz witzig ein Geburtstagsvideo gefunden, das ihr die Parteikolleginnen anlässlich ihres 85. Geburtstages geschickt haben. Da lassen sie ihre Meilensteine nochmal Revue passieren. Die packen wir euch auch gerne noch in die Shownotes.
Ja. Die großartige Rita Süssmuth stirbt am 1. Februar 2026 an den Folgen einer Brustkrebserkrankung, 16 Tage vor Vollendung ihres 89. Lebensjahres in ihrer Wahlheimat Neuss. Ihr zu Ehren gibt es sogar einen Trauerstaatsakt, in der unter anderem Friedrich Merz über sie sagt: Für sie stand die Würde des Menschen und die Verletzlichkeit des Menschen im Zentrum. Aber genauso des Menschen Begabung zur Selbstentfaltung und zum gemeinsamen Guten. Rita Süssmuth fehlt schon jetzt. Nicht nur als starke Stimme in gesellschaftspolitischen Themen, auch natürlich ihrer Familie. Sie hat, das hatten wir ganz vergessen zu erwähnen, 5 Enkelkinder.
Ja. Und wir schließen mit einem letzten Zitat, das Rita Süssmuths Einstellung ganz gut wiedergibt und das auch Mut macht, wie ich finde. Und zwar, ich habe Ablehnung in meiner Partei erfahren. Ich habe viel Fremdheit empfunden, aber auch Unterstützung erlebt. Man fühlt sich oft einsam und ich weiß, das gilt nicht nur für mich, das gilt für viele in der Politik. Trotzdem, ich habe es nicht bereut, in die Politik gegangen zu sein. Wir können etwas verändern, nicht die Welt, aber die Köpfe und das Handeln.
Ihr Lieben, wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie mit anderen. Lasst ein Herz, ein Abo, einen konstruktiven Kommentar da.
Folgt uns auf Instagram oder schreibt uns, wenn ihr uns eine tolle Frau vorschlagen wollt, wie zum Beispiel Rita Süssmuth. Alle Kontaktdaten findet ihr auch in den Shownotes.
Genau. Bleibt gesund oder werdet es und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Bis dahin, alles Liebe und tschüss.
Tschüss.